Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn, der mir gerade eben gesagt hat, als wir in den Pott rein sind, Max, ich bin ein klein wenig deprimiert. Warum bist du deprimiert, mein Freund? Um was geht's? Um irgendeine Serie, um die Playoffs oder was bedrückt dich?
Weil die fucking Lakers ausgeschieden sind. Das nervt mich. Ich hätte die Lakers gerne länger in diesen Playoffs gehabt und das ist so ein bisschen bittersüß, weil auf der einen Seite, ich kann ja überhaupt nichts gegen die Nuggets sagen und wir wollen ja alle die Nuggets weiter in den Playoffs sehen, also keiner denkt sich jetzt so, weißt du, auf wen ich verzichten könnte in den Playoffs? Die Nuggets. Mhm. Das ist ja ein Team, was unglaublich Spaß macht.
Die Lakers-Fans denken sich das alle, auf die könnte ich verzichten.
Okay, von mir aus sehr fair, aber also alleine mit Jamal Murray, der 2 Game-Winner in einer Serie trifft, also solche Spieler musst du schon bitte in den Playoffs behalten. Aber die Lakers sind damit halt raus und ich hasse das immer, wenn LeBron so früh raus ist in den Playoffs. Mich nervt es auch, wenn dann über seine Legacy geredet wird. Michael Jordan ist nie in der ersten Runde raus und dies und das. Und ich denke mir mal, ja, aber Michael Jordan war auch mit 39 nicht in den Playoffs und hat 30 Punkte geaveraged. Mhm, LeBron hat so gut gespielt in dieser Serie. Du kannst gar nicht auf ihn zeigen und sagen, das war jetzt seine Schuld oder die Lakers wären besser, wenn er nicht da wäre. Er war so gut in dieser Serie und jetzt ist er in der ersten Runde raus nach 5 Spielen. Und das deprimiert mich ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Serie, bei der ich mir auch gewünscht hätte, sie wäre etwas enger gewesen, denn die Spiele waren eng. Am Ende war es irgendwie vielleicht die Cleverness der Nuggets. Das dritte Viertel hat die Lakers andauernd gekillt. Sie haben so viele Chancen liegen lassen. Also wir sprechen sicherlich gleich im Detail nochmal über Game 5 generell. Wir sprechen heute natürlich wieder über alle Erstrundenserien und heute sind wir auch schon an dem Punkt, da sind auch schon 3 entschieden. 3 sind vorentschieden, es steht bei 3 Serien in der Eastern Conference jeweils 3-1 und 2 sind auch komplett offen. Ich freue mich vor allem, um jetzt ein bisschen gute Stimmung hier mit reinzubringen, ich freue mich vor allem mit dir über Mavs Clippers zu reden, wie du das wahrgenommen hast. 31 Punkte Comeback, Irving, der komplett aufgedreht hat, was war mit den Clippers schon wieder los im ersten Viertel? Du dachtest wahrscheinlich auch schon wieder, okay, soll ich mich gleich wieder schlafen legen oder wie sieht's aus? Genau, also und dann vor allem haben wir jetzt ein Matchup mit den Timberwolves und Nuggets, das sehr, sehr spannend werden kann. Die Timberwolves haben die Phoenix Suns 4-0 gesweept, aber genau, das ist für euch so ein bisschen der Fahrplan. Wir reden heute einfach wieder über jede Serie, über die eine oder andere sicherlich ein bisschen detaillierter, über die eine oder andere wieder etwas schneller, kürzer und knackiger. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit der Starting Five, oder?
Yes, ich habe heute die Starting Five mitgebracht. Du hast gerade die Timberwolves schon erwähnt, die den Sweep perfektioniert haben gegen die Suns, was für einige überraschend kam, für andere, die die Suns so ein bisschen das ganze Jahr über verfolgt haben, eigentlich nicht so. Ich glaube, wir beide haben auch gesagt, ey, wir trauen es den Suns zu, aber wir haben halt in der Saison nie irgendwas gesehen, wo wir sagen, hier war dieser eine dominante Stretch von ihnen, wo du sagen kannst, wenn sie immer so spielen, dann gewinnen sie auch Playoff-Serien. Das hat halt komplett gefehlt. Und jetzt hast du sicherlich auch mitbekommen, es wird halt wahnsinnig viel geredet jetzt. Wie geht es weiter bei den Suns? Und irgendwie glaubt keiner so richtig daran, dass man überhaupt das Team wieder zurückbekommt. Also Frank Vogel ist wohl sehr wahrscheinlich weg. Da kam jetzt gleich, nachdem sie ausgeschieden sind, ein paar Stunden später kam quasi direkt ein Artikel online, wo darüber geredet wurde, dass Frank Vogel das Team mehr oder weniger schon in der Hälfte der Saison verloren hat, dass die Spieler nicht respektiert haben, bla bla bla. Das KD-Beal-Booker-Experiment hat halt letztendlich gar nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist.
Ja. Beim Offensiv war das eine absolute Enttäuschung.
Genau, so alle drei bringen die halt irgendwie das Gleiche. Sie haben keinen Point Guard, der das Ganze irgendwie steuert. Bradley Beal war sehr, sehr enttäuschend, vor allem in dem letzten Spiel jetzt. Kevin Durant ist anscheinend nicht zufrieden mit seiner Position in der Mannschaft. Das könnte dann wiederum ein neuer Coach vielleicht ändern, der mit einem anderen Offensivsystem daherkommt. Aber jetzt mal deine Einschätzung. Zum einen, wie siehst du die Suns und was glaubst du, was im Sommer passiert?
Ja, erstmal, dass es so eindeutig wird, hätte ich niemals gedacht. Also ich habe die Suns auch weiter gepickt, weil ich mir dachte, du hast einfach 3 so individuell gute Scorer und mit Kevin Durant und Devin Booker. Und ich hatte auch ehrlicherweise noch die letzten Playoffs im Kopf und da waren sie einfach so stark. Sie haben auch gegen die Nuggets 2 Spiele gewonnen. Das war gefühlt Booker und Kevin Durant im Alleingang. Jetzt wurden wir alle eines Besseren belehrt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Timberwolves vor allen Dingen einfach ihre Defense weiterhin so gut umsetzen können, in die Playoffs dann offensiv noch so gut funktionieren. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie auch alle Edwards-Fans. Also die sprießen gerade eben aus dem Boden. Ja, zu den Phoenix Suns. Ich glaube, es wird jetzt es wird sehr, sehr schwer, weil es gibt einfach so viele Baustellen. Du hast Frank Vogel schon angesprochen. Er ist ein defensiver Head Coach für ein offensiv orientiertes Team. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Man hat ja auch gemerkt, die ganze Saison über, dass er den Suns irgendwie nicht so wirklich eine Spielidee mitgeben konnte. Jetzt kommt Kevin Durant dann nach den Playoffs und sagt wieder, ja, ich war nicht so wirklich zufrieden, wie ich offensiv eingebunden wurde. Ja, selbst wenn du vielleicht recht hast, warum kommt das wieder von Kevin Durant, habe ich mir gedacht, aber ich sehe schon eh wieder bei Kevin Durant My Next Chapter Timberwolves oder sowas. Also
ja, da wird ja, viel spekuliert, wo landet jetzt KD. Es gibt Spekulationen zu den Warriors tatsächlich. Es gibt zu den Timberwolves, aber ich glaube, das ist mehr so ein Joke. Ja, das Thema mit den Warriors finde ich tatsächlich ganz spannend. Also wenn die Warriors könnten ja schon ein Paket schnüren, was vielleicht interessant ist. Den Suns finde ich fehlt einfach eine Mannschaft. Also die haben halt wirklich 3 Superstar-Scorer geholt und drumherum irgendwie versucht, das aufzubauen oder zu ergänzen, dieses Roster. Aber das hat ja nicht funktioniert. Man muss fairerweise erwähnen, Grayson Allen hat sich verletzt in der Serie und kam dann auch nicht wieder. Ich glaube, das war in Spiel 2 oder 3, dass der sich verletzt hat, hat dann Spiel 4 auf jeden Fall gar nicht gespielt. Das muss man vielleicht noch fairerweise erwähnen. Also der hat ihnen natürlich gefehlt.
Der hätte die Serie aber auch tatsächlich nicht gekippt, auch wenn er natürlich wehtut. Ja. Aber es gibt so viele Also das größte Problem ist tatsächlich einfach diese Unflexibilität, die du in der kompletten Kaderplanung hast. Du hast diese 3 großen Verträge. Du hast Devin Booker als Franchise-Player. Den kannst du nicht traden. Also das wäre der absolute Wahnsinn. Okay, klammern wir den mal aus. Dann hast du Bradley Beal mit der No-Trade-Clause. Den kannst du auch nicht traden.
Und 50 Millionen verdient er bei absolut unterirdischen Leistungen für so viel Kohle. Also den will auch keiner.
Ja, das ist das nächste Problem. Also selbst wenn du mit Bradley Beal sprechen würdest und sagst, okay, ich würde dich dahin traden zu einer Franchise, wo du trotz allem Playoffs spielen kannst, eine große Rolle. Du musst diese Franchise erstmal finden, die sich diesem Vertrag aufhalst. Würde ich halt niemals tun. Und dann landest du halt wieder relativ schnell bei Kevin Durant. Ja, er ist sicherlich mit die spannendste Personalie, weil wenn du ihn natürlich auf den Markt stellst, dann wird es trotz allem halt genügend Interessenten geben, weil er halt einfach dieser Elite-Scorer ist, der aber, und das hat man jetzt auch wieder gesehen, schon das richtige Team um sich herum braucht, um Winning-Basketball spielen zu können. Du hast die Warriors angesprochen. Es gibt sicherlich einige andere Teams, die da eventuell auch Interesse hätten, wenn man ihn verfügbar macht. Wenn du alle 3 behältst, dann weiß ich nicht, wie du das stemmen möchtest. Du hast bis 2030 keinen eigenen First-Round-Pick. Du hast nur Pick-Swaps. Die sind einfach als Trade-Value absolut unbrauchbar, weil man überhaupt nicht einordnen kann, wo landen die. Du hast 3 absolut teure Verträge. Du hast Nurkic mit 18 Millionen. Du hast Grayson Allen, die du gerade eben verlängert hast. Und eigentlich die komplette Bank kannst du so, wie sie ist, nehmen, Mülleimer aufmachen, reinstopfen und sagen, okay, und dann gibt's auch keine wirklichen Free Agents. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Free Agency schon mal auseinandergesetzt hast. Entweder alternde Stars, die immer noch zu viel Geld wollen, Paul George, James Harden, LeBron James, auch wenn wir den gar nicht eigentlich mit aufzählen müssen, OG Anunoby, Emmanuel Quickley, das sind alles so Spieler, die wollen alle bezahlt werden und die Suns haben halt kein Geld. Ich glaube, man befindet sich gerade eben in einer Sackgasse und um zum Punkt zu kommen, ich glaube, du musst einen dieser Big 3, musst du traden, um wieder eine Struktur in den Kader zu bekommen, eine Breite in den Kader zu bekommen und vor allem das Gehaltsgefüge mal wieder aufzusplitten. Hey, du läufst mit 3 Spielern rum, die 50 Millionen verdienen. Das ist...
Ja. Das und das für die nächsten 2-3 Jahre, das ist halt das Kranke.
Das also kommt Bradley, noch dazu.
Bradley Beal ist halt auch schon 31, verdient nächstes Jahr 50, im Jahr darauf 53, im Jahr darauf 57 Millionen. Das sind so kranke Summen. Und dann hat er noch die No-Trade-Clause. Ich würde aber tatsächlich echt am Anfang alles versuchen, ob ich Beal nicht wieder loswerde.
Das weil würde er ich ist, auch versuchen, ja.
Weil er ist der Spieler, den du am wenigsten brauchst. Und ich glaube, wir haben das damals alle auch gesagt. Also vielleicht haben wir uns irgendwann mal reinquatschen lassen. So, ja, vielleicht funktioniert das. Aber eigentlich haben wir alle von Anfang an gesagt, ich weiß, ich war sehr kritisch zur Trade Deadline. In der Free Agency, als das passiert ist. Ich weiß noch genau, wo ich gesagt habe, warum? Warum holt man sich jetzt Bradley Beal? Wofür? Und zu dem Gehalt? Das macht alles keinen Sinn.
Hat jetzt übrigens so viele Playoff-Spiele gewonnen wie mit den Wizards, nämlich 0.
Ja, hat auch stabile 9 Punkte gemacht und hat ausgefoult im Elimination Game. Das ist auch auf jeden Fall respektabel. Nee, also du musst, die Suns haben sich so kaputt gemacht. Wenn du überlegst, wo die Suns 2021 standen, was die da für ein Roster hatten, noch mit Cam und mit Mikal und mit Ayton, da hatten die so viel Tiefe auch und schau, wo die jetzt sind. Das ist so krass. Voll der Trümmerhaufen.
Ja, das stimmt. Also sehr, sehr spannend, wie es da, da weitergeht. Ja.
Also wir machen bestimmt im Sommer noch ausführlichere Pods zu dem Thema, Leute. Das ist jetzt nur in der Starting Five so ein bisschen Themen abklappern, ehrlich gesagt. Dann lass uns direkt weitermachen, so um diese Serie herum. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, wir machen eine kleine Preview. Nuggets, Wolves, wen würdest du im Moment picken? Man muss sagen, die Wolves haben sehr dominant ausgesehen gegen Phoenix. Die Defense war für mich die beste in den Playoffs. Ich habe echt niemand besser verteidigen sehen. Und Ant hat wie so eine Coming-out-Party gerade. Also so jeder Basketball-Fan kennt plötzlich Anthony Edwards. Die werden Highlights geschickt von Leuten, die nichts mit Basketball zu tun haben und schreiben, ey, wer zur Hölle ist der Typ? Was geht da ab? Und das ist einfach, es macht einfach so Spaß, gerade auch die Timberwolves zu verfolgen. Und halt diese Defense finde ich einfach unfassbar beeindruckend. Glaubst du, sie haben eine Chance gegen die Nuggets oder hauen die Nuggets sie auch weg?
Ich muss erstmal dazu sagen, wenn Kevin Durant zu den Timberwolves möchte, dann würde Edwards sagen, but we have Jaden McDaniels, we don't need you.
Das wäre eine geile Antwort, ja.
Ja, er ist halt auch einfach nur so unglaublich lustig. Ich tue mir gerade eben ein bisschen schwer, denn die Timberwolves haben halt unfassbar gut ausgesehen und die Denver Nuggets, obwohl sie diese Serie jetzt mit 4-1 gewonnen haben, sahen jetzt nicht unbesiegbar aus. Und die Timberwolves können auf jeden Fall viel mehr Größe entgegenwerfen mit Towns, mit Rudy Gobert. Die haben die
Reed.
Sie haben die viel, viel besseren Perimeterverteidiger. Also das wird auch für einen Aaron Gordon, das wird für einen Michael Porter Jr. wesentlich schwieriger. Und Jamal Murray muss dann wieder diese ganzen schwierigen und wilden Würfe, die er jetzt auch in der Serie genommen und getroffen hat, muss er dann auch da treffen. Die Frage ist, haben die Nuggets schon im sechsten Gang gespielt? Das kann ich irgendwie gerade eben nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, sie können noch viel, viel besser spielen. Die Tiefe, die wir beide angesprochen haben, jetzt hat man gesehen, der Kader von der Tiefe her hat viele Fragezeichen. Ja. Also manche Rotationsspieler waren da sehr, sehr schwer spielbar. Das wird auf jeden Fall eine enge Serie. Also die Nuggets werden die nicht mit 4-1 wegklatschen oder 4-2, das glaube ich nicht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es vielleicht auch ein klein wenig davon abhängt, wie kommen die Timberwolves rein in diese Serie? Kannst du in Denver gleich ein Spiel klauen? Weil wenn Denver seine ersten beiden Heimspiele gewinnt, dann sind sie halt einfach auch phasenweise so souverän. Dann klauen sie vielleicht auswärts ein Spiel, dann steht es wieder relativ schnell 3-1. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, die Timberwolves haben eventuell wirklich eine Chance. Die Frage ist nur, haben die Nuggets noch ein, zwei Gänge, die sie höher schalten können? Und spielen die Timberwolves gerade eben schon im sechsten Gang? Das ist irgendwie so, die Serien waren irgendwie so schnell vorbei, auch die Timberwolves, können die das jetzt wirklich wieder abrufen? Ich glaube, sie haben ein gutes Personal, um den Nuggets das Leben schwer zu machen. Ich würde trotz allem nach wie vor aktuell noch mit dem Champ gehen, weil ich einfach an Jokic und an Jamal Murray, an diese Kombi glaube.
Ich würde mich wohlfühlen, den Upset zu picken. Ich glaube, ich würde es mich trauen. Also ich sehe zwar eigentlich auch die Nuggets Starting Five eigentlich gegen die ganze Liga haben. Also wenn die gesund sind, denke ich eigentlich immer, die müssten jedes Team schlagen können. Aber das Thema der Tiefe ist wirklich interessant hier, weil die Timberwolves sind tiefer, als man denkt. Die bringen von der Bank halt Nas Reed, Nikhil Alexander Walker und Kyle Anderson.
Ja.
Das ist schon eine geilere Rotation als irgendwie Christian Brown und Peyton Watson und manchmal Reggie Jackson, der da reinkommt bei Denver. Das gefällt mir tatsächlich besser, vor allem, weil die auch alle super Verteidiger sind, weil die nicht überpacen, weil die keine Leute sind, die einfach nur reinkommen, nur um Scoring zu bringen, sondern die bringen halt vor allem auch Defense. Und das fehlt mir oft bei anderen Bench-Einheiten. Also gerade, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, ich finde Christian Brown ist jetzt kein besonders herausragender Verteidiger zum Beispiel. Der ist jetzt nicht auf dem Level von Reed und Alexander Walker, finde ich.
Ich würde sagen, kein Spieler der Nuggets Bench ist auf dem Level von, also Nas.
Ich will Peyton Watson, der hat zumindest diese Länge und hat ein bisschen Shotblocking mit dabei. Also ihm würde ich ein bisschen die Defense attestieren.
Ja.
Ja, aber natürlich, also Wolves Defense insgesamt steht, glaube ich, über der Nuggets Defense, da sind wir uns alle einig.
Was hältst du von der Idee? Ich habe vorhin schon mal so ganz kurz 10 Minuten über diese Serie nachgedacht, einfach zu sagen, du lässt einfach Towns Jokic verteidigen, lässt ihn einfach seine 40 Punkte machen, lässt Gobert seinen Job machen, was er halt am besten kann, Rim Protection, und lässt einfach die ganzen Perimeterverteidiger, Aaron Gordon, MPJ und Jamal Murray, das Leben zur Hölle machen. Vielleicht ist das eine Serie, wo man sagen muss, akzeptiere einfach, dass Jokic 40 Punkte macht, aber vielleicht machen die anderen zusammen plus 50 und 60. Ist das ein guter Gameplan oder sagst du, nee, stell lieber Gobert gegen Jokic?
Lass mich nur kurz verstehen, also wenn du Towns gegen wenn du Towns gegen Jokic stellst, welchen Vorteil hast du dann mit Gobert? Dass Gobert einfach sich unterm Korb mehr aufhalten kann, dass er in diese Pick-and-Rolls nicht verwickelt wird, das
genau,
meinst
weil
du?
Weil Jokic wird natürlich, einen von beiden wird er rausziehen und dann denke ich mir, dann zieh lieber Towns raus. Der hat gar keinen so schlechten Job gemacht, jetzt finde ich auch gegen die Phoenix, gegen Jokic ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, aber dann habe ich einfach Gobert in dem Bereich, wo er der beste Verteidiger der Liga ist, das meine ich damit.
Es ist kein schlechter Gedanke, aber das haben ja die Lakers teilweise auch versucht, dass, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, das ist zu viel Pick-and-Roll-Coverage ist gerade in meinem Kopf. Ich glaube auf jeden Fall, um das zu beantworten, ich glaube auf jeden Fall, dass die Timberwolves die Nuggets mit am besten und ekligsten verteidigen können, weil sie eben auf jeder Position die Länge haben, auf jeder Position die Athletik. Ich finde, die Nuggets sind athletisch und schnell, aber sind nicht übermäßig athletisch und schnell. Also du kannst die wirklich mit den Timberwolves-Verteidigern eigentlich alle eindämmen. Du wirst das eine Jamal Murray-Game haben, wo du ihn nicht unter Kontrolle kriegst. Du wirst sicherlich das eine Jokic-Game haben, wo du ihn nicht unter Kontrolle kriegst. Aber den Gameplan zu sagen, pass auf, wir lassen Jokic einfach alles machen in der Offense, lassen den sich austoben gegen Towns, wir machen die anderen aber zu und switchen alles, so dass es keine Mismatches gibt. So dass vielleicht Mismatches selbst entstehen können, aber es entstehen keine 4 gegen 3 oder 3 gegen 2 Situationen. Das gefällt mir eigentlich gut,
Ich glaube, vor allem Jokic weg vom Korb, das wäre mir halt einfach wichtig. Und sorry, dass ich dich unterbreche. Thema Rebounding. Die Timberwolves waren bisher das beste Rebounding-Team in den Playoffs. Auch das. Yeah. Da haben die Nuggets so viele. Jetzt auch heute Nacht wieder Game 5. Aaron Gordon holt diesen einen Rebound, spielt den Pass raus. Der war so wichtig. Dann gibt es diesen Dreier. So, die Timberwolves.
Sowas geht nicht gegen die Timberwolves.
Nee, das geht nicht, Mann. Wollen wir wirklich mit dem Upset gehen? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich würde mich trauen. Ich schaue es mir noch mal ein bisschen genauer an. Ich mache vielleicht auch ein Video dazu, mal gucken. Aber ich glaube, ich traue mich. Also ich glaube, ich würde mit dem Upset gehen. Und es hat auch nichts irgendwie gegen die Nuggets zu tun. Das ist einfach, dass da zwei super starke Teams aufeinandertreffen. Und wenn du jetzt das Gegenteil sagen willst, quasi, du kannst natürlich jetzt in dieser zweiten Runde, finde ich, trifft das viel mehr ein, was wir die ganze Zeit besprochen haben für Runde 1 mit den Wolves. Wie gut ist die Offense wirklich? Weil die Suns haben das nicht gut verteidigt, was die Timberwolves ihnen in der Offense geboten haben. Aber was, wenn du jetzt gegen eine fähige Defense spielst? Was, wenn du gegen die Nuggets spielst und da KCP und solche Leute an-ant hast? Ändert das was? Weißt du, darauf bin ich gespannt. Also es kann auch sein, dass die offensive Power von den Wolves einfach ein bisschen einbricht.
Ja, das ist auch sicherlich ein Punkt, den man mit reinnehmen muss. Die Suns Defense war halt eine Katastrophe. Ja,
genau.
Mal schauen, ob Ant weiterhin diesen Modus beibehalten kann. Lass uns überraschen, ey.
Gut, jetzt kommt kurz eine Off-Topic-Frage. Du musst dich richtig unbeliebt machen in Deutschland, okay? Du hast für einen Tag absolute Entscheidungsfreiheit und du musst aber quasi, es ist Start-Bench-Cut. Und es sind drei nervige Sachen quasi für die deutsche Bevölkerung, aber du musst irgendeins davon starten, benchen und eben eins cutten. Also, es ist Tempolimit auf allen deutschen Autobahnen, es ist Handyverbot in der Öffentlichkeit oder es ist ein internetfreier Tag in der Woche, wo einfach das Internet runtergefahren ist. Du kannst das Internet dann nicht accessen.
Wow, okay. Muss ich ganz kurz überlegen. Also wir haben das Tempolimit auf den Autobahnen. Dann das zweite war
Handyverbot in der Öffentlichkeit. Du darfst quasi dein Handy nicht rausholen.
Das gefällt mir irgendwie. Oh Mann. Und das dritte war internetfreier Tag, gell? Also für alle.
Genau.
Aber ich weiß nicht, ob das den Leuten vielleicht mal ganz gut tun würde für den Kopf, wenn die einfach mal einmal in der Woche kein Internet hätten. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich auch da selber betroffen wäre und ich würde die Krise kriegen, wenn ich die ganze Zeit mit 130 über die Autobahn gurken muss, das würde ich cutten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Ja, da spricht halt der Münchner, weil ich bin jedes Mal, wenn ich in Bayern bin, denke ich mir so, ey, das ist so geil hier, Mann, keine Tempolimits oder so gut wie keine. Weil hier in NRW ist gefühlt alles Tempolimit. Wenn du von hier fährst, ich fahre ja oft nach Berlin, da ist die ganze Strecke Tempolimit. Also es gibt viele Bundesländer, da ist eh schon Tempolimit. Aber sobald du halt in den Süden gehst und vor allem Bayern, das ist schon sehr, sehr geil, diese komplett freien Autobahnen.
Ja, also deswegen mache ich da auf jeden Fall mal Cuts, auch ja, wenn ich weiß, dass das natürlich auch ein Thema der Sicherheit ist. Aber ich muss mich ja jetzt entscheiden. Und dann habe ich noch die Wahl zwischen den anderen beiden. Ich glaube, ich würde tatsächlich... Stört mich das, wenn andere... Doch, tatsächlich. Laute Musik, Menschen, die telefonieren, die einen auf den Sack gehen. Ich starte kein Handy in der Öffentlichkeit. Okay. Und mache als zweiten Tag, mache ich... Ein internetfreier Tag. Das wäre meine, das wäre meine Aufstellung. Wie würdest du es ranken? Ich weiß, du bist auch sehr genervt, wenn Menschen im öffentlichen Raum dir auf den Sack gehen. Deswegen...
Ja. Also Handy ist auf jeden Fall an der Eins. Handy wird gestartet, Handyverbot. Ich würde dann aber das Tempolimit benchen, einfach nur deswegen, nicht weil ich groß dafür bin fürs Tempolimit, sondern einfach nur, weil ich glaube, ein internetfreier Tag, ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Wahrscheinlich in der Wirtschaft auch, wenn du überlegst, du kannst ja nicht Firmen einfach einen Tag die Woche runterfahren. Vor allem, wenn das nur Deutschland wäre und wir würden dann in der direkten Konkurrenz mit anderen Ländern, hieß es dann immer so, heute kannst du mit Deutschland keine Geschäfte machen, die haben heute kein Internet.
Die haben heute internetfreien Tag. Wie geil wäre das?
Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ja, da dachte ich mir, ist interessant.
Hey, okay. Leute, heute kommt übrigens kein Podcast, weil heute ist internetfreier Tag.
Stimmt. Okay, nächste Frage. Das ist auch ein bisschen Thema Unbeliebtheit. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, worauf es hinausläuft. Und zwar, wir müssen nochmal über dein Baby reden, über Joel Embiid. Ich hatte das war Game 4, ne? Da hatte er jetzt diese Aktion gegen Josh Hart, wo Josh Hart am Boden liegt, Embiid stolpert so ein bisschen rücklings über ihn drüber. Und dann gab es eben die Situation, eigentlich ist Embiid quasi schon im Rückwärtsfallen und manche sagen, es sieht dann so aus, als würde er absichtlich auf Harts Bein steigen. Andere sagen nicht. Ich hatte es in meiner Insta-Story mit einer Abstimmung. Ich habe die wildesten DMs dazu bekommen. Wirklich. Ja. Die Sixers-Fans sind komplett ausgerastet. Wie kann ich es überhaupt wagen, sowas zu posten? Alle anderen quasi, das kam immer eine Sixers-Nachricht rein und dann drei andere, wo Leute geschrieben haben, so, ja, habe ich genauso gesehen, bla bla bla. Mhm. Also das war super kontrovers. Ich habe deine Meinung noch nicht gehört, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie hast du das Ganze gesehen?
Also ich bin jetzt gerade eben Embiid auch nicht wohlgesonnen, muss ich dazu sagen. Es geht mir gerade alles selber auf den Sack, aber ich würde ihm jetzt keine Absicht unterstellen. Also so hätte ich jetzt die Situation eingeordnet. Wenn ich das mit dem Mitchell-Robinson-Ding vergleiche, dann finde ich das Mitchell-Robinson-Ding komplett klar. Und das ist einfach eine blöde Situation gewesen, aber weiß ich nicht. Würde ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass da eine Absicht mit dabei war. Aber genau, das wäre meine Einordnung. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass der Mann einfach mal guten Basketball spielt und die Sixers generell guten Basketball spielen. Und wenn die andauernd über irgendeine Scheiße diskutieren,
es ist eine krasse Situation. Es ist eine der heftigsten Gegenbewegungen gegen einen Superstar, die ich mal mitbekommen habe jetzt in den Playoffs. Ja. Also so viele rudern gerade zurück, was Embiid und Philly angeht und sagen, sie sind genervt von ihm, was echt hart ist, weil auf der einen Seite bei manchen Sachen kann er auch nichts dafür, aber dann ist auch so, sie verlieren dieses Game 4 zu Hause und irgendwie das große Zitat, was viral geht, ist halt, dass er sagt, ja, ich finde es schon enttäuschend von unseren Fans, dass hier so viele Knicks-Fans in der Crowd sind. Das sind solche Sachen, wo du sagst so, ich habe auch gesagt, lass die Knicks-Fans doch das überhaupt nicht wissen. Weißt du, jetzt haben die doch so voll den mentalen Vorteil über dich. Jetzt werden die doch noch lauter sein, wenn es ein Game 6 geben sollte und es findet in Philly statt. Was meinst du, wie New York-Fans da rumschreien werden und Jalen Brunson MVP-Rufe in deiner Halle geben werden? Weil die wissen jetzt, wie sehr dich das nervt. Ne?
Absolut.
Ich fand das Nervigste, das war so ein bisschen fast mein nervigster Moment. Das Spiel war ja super eng auch, geiles Basketballspiel eigentlich. Und dann hatte Embiid kurz vor Ende eigentlich einen komplett frei rausgespielten Jumper nach einem Einwurfplay. Und anstatt, dass er einfach diesen Wurf ganz normal nimmt, der völlig frei ist, pumpfaked er quasi gegen einen imaginären Gegner, der gar nicht da ist, zieht zum Korb, möchte unbedingt einen Foul ziehen und bekommt aber kein Foul gepfiffen und der Ball ist bei New York.
Ja. Ben Simmons-Syndrom.
Ja, und habt ihr gehört, wie Max einfach nur sagt, ja, Ja, ich weiß, wovon du redest. Ja, lass mich in Ruhe damit.
Ich kann es kurz machen. Der nervigste Moment für mich diese ganze Woche, dieses ganze Spiel, wie man das verteidigt hat, wie man sich beim Rebounding angestellt hat.
Oh,
Leute,
ja.
Die beim Stream mit dabei waren, ich bin bei jedem zweiten, dritten Rebound, bin ich im Dreieck rumgehüpft, ich bin ausgerastet. Ich verstehe es nicht, wie man das als Team so handhaben kann. Ich verstehe es einfach. Muss auch sagen, Jalen Beat ist einer der schlechtesten Rebounding-Bigs in der Liga. Ganz kurz und fertig. Das ist einfach, egal was drumherum ist, also das ist auch im vierten Viertel hat Embiid wieder 2 Punkte gemacht und ich sage euch auch ehrlich, das ist für mich gerade nicht mal eine aktive Entscheidung. Das passiert passiv. Embiid treibt Fans gerade von sich weg und auch mich. Mhm. Ich denke mir immer noch, du hast eine gute Footwork. Ich liebe immer noch diese Mitteldistanzwürfe in den Face-Up-Situationen. Aber stehe ich gerade noch zu 100% hinter dir? Nein, tue ich nicht. Es ist einfach, es nervt mich gerade eben einfach so komplett. Bin froh, dass wir noch Maxi haben. Aber ansonsten, Kelly Oubre Jr., finde ich, hatte ein ganz ordentliches Spiel. Ja. Drumherum hat Jalen Brunson uns einfach den Arsch heiß gekocht mit 47 Punkten, ein Knicks Playoff High. Josh Hart hat keinen einzigen Wurf verwandelt, hat 4 Punkte gemacht, hatte den größten Impact, den ich jemals gesehen habe, von einem, der nie einen Wurf verwandelt hat. Der hatte, glaube ich, 17 Rebounds. Weiß ich nicht, ob der irgendwo auf seinem Körper Dennis Rodman 2.0 tätowiert hat. McBride hatte, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, Philly hat dieses Game 4 absolut verdient verloren, sind absolut selber schuld und es ist einfach nur enttäuschend. Es gibt auch keine Ausreden, weil mittlerweile sind alle fit. Es gibt irgendwie keine großartigen Verletzungen. Die Bank hat überhaupt nicht performt. Batum hast du 1 Punkt. Ja. Ich kann auch noch alle Zahlen auswendig, so krass regt mich das auf. Batum hat 1 Punkt von der Bank geliefert, weil die Hield hockt nur noch auf der Bank, weil der komplett unbrauchbar ist. Da haben sie im Broadcast drüber diskutiert, warum der nicht spielt, weil der dir nichts gibt. Ich sag euch ehrlich, wenn du Kobe Björn spielen lässt, der gibt dir mehr. Ich schwöre es euch wirklich. Der gibt euch wenigstens Hustle, Defense. Nee, also, ja, ich bin fertig.
Ich spiele ja bei New York. Ich habe ja das Donte DiVincenzo Trikot an.
Ja, stimmt.
Also ich bin ja bei New York auf dem Feld.
Wie hast es denn du gesehen? Sorry, ich habe dich gar nicht zurückgefragt. Hast du das Gefühl gehabt, das war Absicht?
Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall gezweifelt. Ich kann es halt nicht beweisen, weil du kannst die Absicht von dem Spieler nicht in seinem Gesicht ablesen, außer es ist so offensichtlich wie das mit dem Richard Robinson Play, wo er ihn halt offensichtlich am Bein runterzieht, während der Mann springt. Das ist natürlich offensichtlich ein Dirty Play. Bei der Josh Hart Sache, ich habe halt einen Indiz dafür, wo ich sage, das macht einfach an sich keinen Sinn. Wenn du nach hinten stolperst, dann versuchst du ja irgendwie dein Gleichgewicht zu fangen oder abzufangen. Und da ist der Move nicht, ihr könnt es ja mal selber probieren, wenn ihr euch einfach so ein bisschen quasi nach hinten fallen lasst, dann ist der Move nicht, dass man nach vorne steigt. Und er steigt halt sehr offensichtlich nach vorne mit dem einen Bein auf das Bein von Josh Hart. Er guckt auch runter dabei, also er guckt quasi, okay, wo würde ich jetzt hintreten und tritt dann auf sein Bein. Und das sind so Dinge, wo ich sage, es würde mich nicht überraschen, wenn es eine böse Absicht gegeben hätte. Auf der anderen Seite, ich kann es halt nicht beweisen, deswegen ja, muss ich so stehen lassen. Aber es war an der Grenze für mich auf jeden Fall. Ich fand aber zum Beispiel Jalen Brunson ist einmal in die Zone gecuttet oder da hat Embiid ihn wie so eine Schulter oder so einen halben Ellenbogen so mitgegeben. Und das wurde auch heiß diskutiert. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Das war einfach für mich ein Big Man, der quasi dem kleinen Superstar auf der anderen Seite zu verstehen gibt, so ey, wenn du heute in die Zone willst, tut's weh. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Da war nicht Sturdy dabei, der hat ihn nicht irgendwie eklig erwischt. Sowas finde ich nicht schlimm, aber das mit Hart fand ich an der Grenze.
Und daraufhin hat Brunson uns 47 Punkte eingeschenkt. Danke für das Zeichen, was du gesetzt hast.
Ja. und hat Embiid auch einen ganz, ganz heftigen Jumper mit Ablauf der Shotclock einmal gedrückt. Und ich bin froh, dass du das angesprochen hast mit dem Rebounding, weil die Knicks haben Smallball gespielt. Die hatten ja nicht mal mehr Hartenstein auf dem Feld. Die haben ja Embiid mit OG Anunoby verteidigt, der eigentlich ein Forward ist. Das heißt, Embiid war 5 bis 10 Zentimeter größer als jeder, der da auf dem Feld stand und doppelt so breit. Das heißt, wenn der mal ordentlich zu diesen Rebounds hingegangen wäre, dann hätte Josh Hart auch nicht jeden zweiten Offensivrebound wieder gepflückt. Ja. Und das hat Philly halt komplett gekillt, auch von der Moral her. Ich will nicht alles auf Embiid abwerfen, weil, wie du schon gesagt hast, so du hast dann Batum, der macht dir 1 Punkt. Tobias Harris, ey, ganz ehrlich, Ja,
frag
keine
mich
Ahnung.
Einfach, ich weiß auswendig.
Okay.
Es regt mich so auf.
Ich weiß, dass Lowry auch im Vergleich zum Rest der Serie ein sehr schwaches Spiel hatte.
Altersheim.
Und ja, aber auch dass Philly überhaupt so krass setzen muss auf Lowry, ist ja auch hart. Ne, das sollte ja eigentlich gar nicht der Fall sein. Also ja, machen wir es kurz. Ich glaube ehrlich gesagt, die Serie ist durch.
Wollen wir das einfach schon mal als Serienzusammenfassung? Ja. Die Serie ist für mich auch vorbei.
Die spielen heute Nacht. Wenn ihr den Pod bei Spotify hört, dann wisst ihr jetzt das Ergebnis. Wenn ihr ihn direkt hier frisch aus dem Ofen bei Patreon gleich hört, dann wisst ihr es noch nicht. Aber heute Nacht ist das Spiel, es ist in New York. Ey, der Madison Square Garden hat bisher eine Stimmung geliefert. Unglaublich. Die Knicks haben so gut performt im MSG. Ich bin mir sehr sicher eigentlich. Außer Embiid kommt nochmal mit einer 50-Punkte-Performance und zieht 20 Freiwürfe, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, er und der Rest der Mannschaft haben so ein bisschen resigniert.
Glaube ich auch. Ja, für mich ist die Serie auch durch. Und wäre auch verdient für die Knicks. Also.
Okay.
Gut, bin ich froh, dass wir das sind. Das ist wie gerade so eine Prüfung, die ich überstanden habe. Du gehst aus dem Klassenzimmer raus, weißt, okay, jetzt einfach nur noch chillen. Der restliche Tag wird gut.
Okay, dann, wie mache ich das jetzt? Also offensichtlich, Starting Five sind gerade sehr, sehr viele, wie sagt man, sehr, sehr viele Fragen einfach zu den Playoffs, zu Basketball. Ich habe mich jetzt gar nicht so sehr beschäftigt mit Off-Topic-Themen. Musst du mir jetzt gerade kurz aber helfen? Haben wir darüber schon haben wir nicht. Was ist denn jetzt nochmal auf Denver Lakers angesprochen und auf den Gentleman Sweep? Lakers sind jetzt raus. Was ist denn jetzt die Zukunft der Lakers? Beziehungsweise, wie siehst du dieses Team? Weil auf der einen Seite kann man sagen, ey, guck mal, LeBron und AD haben noch nie so gut zusammen ausgesehen, vielleicht seit der Bubble. Dann kannst du sagen, sie hatten immer noch mit ein, zwei Verletzungen zu kämpfen, die, wenn die da gewesen wären oder in Vollbesitz ihrer Kräfte, wäre es vielleicht eine ganz andere Serie.
Du hattest
kein Jared Vanderbilt und du hattest einen Gabe Vincent, der halt nie wirklich gesund war und der mit diesem Team auch nicht wirklich viel in der Saison erlebt hat. Und ich frage mich, wenn die beiden einfach völlig gesund gewesen wären, ob das nicht vielleicht eine ganz andere Serie geworden wäre. Deswegen musst du in LA überhaupt so viel verändern? Oder kannst du nicht das Team sogar nochmal so zurückbringen, vielleicht mit einem anderen Headcoach? Weil ich glaube, Darvin Ham ist Geschichte. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen.
Ja,
also so viele Jabs von Spielern gegen ihren Coach während der Saison habe ich auch noch nie erlebt. Das ist echt wild. Aber ich weiß nicht, ob man so viel überhaupt verändern muss in LA.
Also du musst auf jeden Fall AD behalten und auch LeBron James. Erstmal musst du, glaube ich, damit du Ruhe reinkriegst bei den Lakers, die erste Ruhe, Headcoach-Position klären. Darvin Ham wird gehen, es wird ein neuer Headcoach kommen.
Kommt Vogel zurück? Weil Vogel ist jetzt auch arbeitslos.
Das wollte ich gerade eben, und zwar ernsthaft, in den Raum stellen. Ich weiß gar nicht, ob das so unrealistisch ist. Ich fand Frank Vogel immer einen guten Headcoach bei den Lakers. Dann LeBron James wird seine Player-Option ablehnen, ihn verlängern. Das sind die beiden ersten Punkte, die du einfach erstmal abhaken musst, weil wenn du die nicht geklärt hast, wird es immer Unruhe geben. Vor allen Dingen, solange dieses LeBron-James-Thema nicht geklärt ist. AD hat da sowieso noch Vertrag. Also das sind für mich die drei Positionen. Bei AD gibt es eigentlich nur einen Kritikpunkt, dass er leider im vierten Viertel zu seltener sich gezeigt hat. Er hat wirklich eigentlich eine tolle Serie gespielt, aber dann in den wichtigen Momenten ist er so ein bisschen abgetaucht. Ansonsten, es war die fitteste Saison von AD seit, ich glaube, der Pelicans-Zeit. Ich finde, LBJ hat immer noch bewiesen mit 39, ich kann immer noch Playoffs spielen. Also die beiden sind für mich untouchable. Austin Reeves, finde ich, hatte heute Nacht ein ganz gutes Spiel. Der hat mit dem besten Vertrag in der Liga, würde ich auch behalten. Und dann geht's halt an die zwei Personalien, wo man vielleicht drüber nachdenken kann. D'Lo, der hat aber eine Player-Option. Also da muss man halt schauen, zieht er die? Wenn er sie zieht, weiß er aber sicherlich auch, dein Arsch ist safe raus aus L.A., da kannst du einen drauf lassen.
Wahrscheinlich. Also
er hat heute Nacht halt auch wieder 14 Punkte gemacht. 6 von 15, 2 von 10.
2 von 10.
Ja, da waren, also generell muss man einfach sagen, die Lakers haben heute Nacht auch einfach zu viele offene Würfe liegen lassen. Die haben ja wirklich diese offenen Dreier bekommen. Das darf einfach einem D'Angelo Russell, einem Rui Hachimura, das darf einfach nicht passieren. Das ist einfach, die Nuggets standen, glaube ich, nach 6 Minuten im ersten Viertel bei 8 Punkten. Und die Lakers standen aber selber nur bei 11 oder 13. Sie haben überhaupt nichts daraus gemacht. Ja, egal. Zurück zu deinem Thema. Ich glaube, du darfst jetzt nicht den kompletten Kader über den Haufen werfen. Ich mag eigentlich Hachimura, weil er auch dir eine gewisse Größe mitbringt. wenn er den Dreier trifft, dann ist es eigentlich ein guter Spieler. Vanderbilt noch mit dazu. Deswegen würde ich einfach schauen, dass ich vielleicht doch nochmal die Bank einfach umstrukturiere und dass ich mir doch einen anderen Point Guard hole. Weil auch wenn wir damals alle gesagt haben, DeJounte Murray würde da nicht reinpassen, ne? Ja, selbst wenn DeJounte Murray jetzt nicht diese Zahlen offensiv liefern würde, er hätte dir auf jeden Fall eine bessere Defense gegeben als D'Lo und er hätte dir vor allen Dingen mehr Druck auf den Korb gegeben. Und das macht halt ein D'Angelo Russell einfach überhaupt nicht. Ob dich das dann zum Contender macht, nein, glaube ich jetzt auch nicht. Aber um deinen Punkt zu bestätigen, ich glaube, du musst bei den Lakers jetzt nicht anfangen, darüber zu diskutieren, ob du LeBron tradest oder AD tradest oder Reeves tradest.
Ja. Ja.
So ein, zwei Stellschrauben und Vanderbilt hat wehgetan, weil Vanderbilt einfach jemand ist, der bringt dann Perimeter-Defense mit, der bringt Länge mit, Rebounding. Bringt dir zwar keine Offense, aber hey, die habe ich ja phasenweise von den anderen auch nicht bekommen. Also.
Genau, das ist eben das, wenn du schon keine Offense bekommst, dann hast du im Moment bei den Lakers viele Leute, die dir halt aber auch keine Defense bringen. Und dann habe ich wirklich lieber Leute, die geben mir keine Offense, dafür weiß ich, aber ich kann mich auf die Defense verlassen. Deswegen, ich finde die DeJounte Murray-Personalie auch gar nicht so schlecht, ob man nicht mehr darüber redet, weil ich kotze jetzt schon wieder, wenn ich die ganzen Donovan Mitchell, Trae Young-Gerüchte höre zu den Lakers, weil das würde ja nichts bringen.
Nee,
das würde
nichts.
Absolut nichts bringen. Du würdest Austin damit Würfe wegnehmen. Du hättest die in dieser D-Low-Rolle als dritte Option. Da wären die wahrscheinlich auch nicht immer happy. Und du hättest keinerlei Defense von denen. Das wäre einfach Quatsch. Oh, lieber einen defensiv orientierten Guard, wie jetzt zum Beispiel einen DeJounte. Da können wir echt drüber reden. Ich bin, muss ich leider sagen, komplett out, was Rui angeht. Also ich würde versuchen, Rui zu traden. Ich finde, der verdient viel zu viel. Und er hat wirklich wenig gebracht. Also ich weiß, was du meinst, der bringt eine Menge Größe. Vor allem, es ist ja nicht immer nur Größe, du brauchst ja auch den Körper. Und Rui hat wirklich einen sehr massiven, großen Körper. Aber er bringt dir halt nichts auf dem Feld, wenn er dir keine Offensive bringt. Und ich war wirklich, wirklich enttäuscht von ihm in dieser Serie. Deswegen, Rui kannst du wegen mir traden. D'Lo wahrscheinlich zu dem Vertrag auch, weil die Player Option ist 19 Millionen. Das ist auf jeden Fall nicht wert. Und die Lakers werden dann vielleicht gucken, dass sie ein großes Paket schnüren mit D'Lo und Rui und gucken,
kann ich
ob
mir
sie,
auch vorstellen, ja.
Genau, ob sie die beiden nicht getradet bekommen. Dann hast du hier noch diese ganzen Leute, Christian Wood, Cam Reddish, Jackson Hayes, die haben alle so eine 3 Millionen Player Option, 2,4 Millionen Player Option. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die ziehen. Und selbst wenn, dann sind sie wahrscheinlich auch mit den Trade-Paketen, könnte ich mir vorstellen. Aber dann sind wir uns einig, dass wir den Kern der Lakers auf jeden Fall behalten, dass der Coach wahrscheinlich ausgetauscht wird und dass man es echt nochmal ein Jahr versucht. Weil also selbst LeBron jetzt dann nächstes Jahr mit 40 Jahren, ey, wie gesagt, also der war in diesen Playoffs, ich habe zu keinem Punkt gedacht, so, oh, LeBron ist washed. Ey, der hat in der Crunch-Time den Korb attackiert, der hat Freiwürfe gezogen, der hat diese Freiwürfe verwandelt, der hat Jumper getroffen, der ist in diesem Spiel 2, ist der richtig toe-to-toe gegangen mit Jamal Murray und Murray hatte einfach nur den letzten Wurf, hat den reingemacht, LeBron hat seinen letzten verworfen. Also da kannst du kannst wirklich davon ausgehen, dass der nächstes Jahr immer noch kompetitiv spielt auf dem Level.
Gut, dass du die Freiwürfe nochmal ansprichst. Du brauchst gegen die Nuggets halt auch einfach die perfekten Spiele und du kannst da nicht einfach 9 Freiwürfe liegen lassen.
Ja,
18 von 27, das vielleicht nochmal ganz kurz hier mit reinzubringen. Wenn die Lakers ihre Freiwürfe reinmachen, dann gewinnen die das Spiel souverän, ohne Probleme. So ist es am Ende. Ja, halt wieder ein Spielausgleich. Jamal Murray kommt, macht wieder diesen Wurf mit 5-4 Sekunden auf der Uhr. Die Lakers haben keine Timeout mehr, werfen den Ball rein. LeBron James kriegt den dann, glaube ich, noch irgendwie weiter zu Taurean Prince. Der kriegt den dann nicht mehr wirklich los. Ja, und dann bist du am Ende draußen, 4-1 wieder. Ist eigentlich genau wie letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir auch da gesessen und haben gesagt, das war voll die enge Serie. Ja, 4-0 und 4-1,
ja.
Danke. Also.
Aber jedes Spiel war knapp, jedes Spiel hätten die Lakers gewinnen können. Letzter Punkt noch zu deinem AD-Punkt oder AD-Kritik. Was du bedenken musstest, er muss halt immer das ganze Spiel über Jokic verteidigen. Und dann ist er einfach müde. Deswegen kommt da nicht viel im vierten Viertel an offensivem Output. Und gerade jetzt in diesem Spiel, er hat sich halt voll die Schulter zerschossen. In dem Spiel hatte ja diese Verletzung und der war eigentlich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Also, dass der überhaupt dann 40 Minuten auf dem Feld stand, verdient echt Bewunderung. Und ich glaube, es ist wirklich auch nur ein Phänomen dieser Serie gegen die Nuggets, wo er halt die ganze Zeit dieses Matchup gegen den MVP hat. Wenn die jetzt gerade spielen würden gegen die Wolves, dann glaube ich, hätte AD viel mehr Power im vierten Viertel, weil er einfach nicht so gefordert wäre von deren Big Man, weißt du?
Ja, auf jeden Fall ist mal schön, dass er mal gesunde Playoffs spielen konnte. Jetzt bis auf am Ende mit der Schulterverletzung. Und Regular Season war ja auch die ganze Zeit da. Also die beiden, du brauchst gar nicht einen von beiden anfassen, weil wenn du einen von beiden tradest, dann schickst du die Lakers in den Rebuild. Das ist, muss einem immer bewusst sein. LeBron oder AD weg bedeutet Game Over. Also.
Und übrigens ist auch dieses Bronny-Thema erstmal durch, weil ich habe mir vorhin die PK angeguckt und da wurde LeBron auch dazu gefragt, so, ja, willst du denn mit deinem Sohn spielen? Und dann hat LeBron gesagt, wisst ihr was, ich weiß, ich habe da früher mal drüber geredet, jetzt gerade soll der Junge erstmal gucken, was das Beste für ihn ist, ob er in die Liga geht, ob er zurück ans College geht. Ich glaube, wir haben beide schon gesagt, das wird ihm sehr gut tun, zurück ans College zu gehen, weil er hatte nicht die beste College-Saison, ganz im Gegenteil. LeBron ist noch so kompetitiv, dass wir noch lange davon entfernt sind, dass der irgendwo so einen Farewell-Vertrag unterschreibt, wo er dann noch irgendwie ein paar Wochen mit Bronny zockt und dann sagt, ich retire jetzt. Deshalb, ich glaube, dieses Bronny-Thema ist erstmal auf Eis für die nächsten ein, zwei Jahre noch.
Glaube ich auch. Okay, dann sind wir mit der Serie eigentlich auch durch die Starting Five, aber das passt heute.
Das ist einfach die Struktur heute. Wir machen es heute so ein bisschen anders. Genau, ich habe dann, lass mich mal gucken, habe ich jetzt schon alle gestellt?
Das eine waren hast eins, du, glaube ich, zwei. Noch.
Genau, oder? Das ist dann schon die Supporter-Frage nämlich. Und zwar kommt die heute von Tim und der fragt nach einer Quickfire-Antwort quasi. Und ich gebe dir jetzt immer ein paar Namen und du sagst mir, um wen du lieber ein Team aufbauen würdest. Mhm. Und du musst aber quickfiren, ja?
Ja.
Okay, also Shay oder Ant?
Ant.
Okay, das check ich nicht. Ja, oder doch vielleicht. LaMelo oder Kobe White?
LaMelo.
Ja, also du kannst auf Kobe White keine Franchise aufbauen. Booker oder Tatum?
Tatum.
Ja, das ist super easy gerade. Jalen Green oder Maxi?
Maxi.
Ja, Şengün oder Jabari Smith?
Şengün.
Ja, finde ich auch. Ein junger Dennis Schröder oder Scoot Henderson?
Junger Dennis Schröder.
Ja, hätte ich auch gesagt. Das ist geil. Junger Duncan oder junger Garnett?
Junger Duncan.
Ja. Wobei, du kannst das Argument bringen, dass KG vielleicht sogar talentierter war und Duncan einfach halt in die richtige Franchise. Und Duncan halt in die richtige Franchise gedraftet wurde. Junger LeBron oder junger MJ?
Oh mein Gott, Alter, kommt er am Ende mit dem Megabrett. Ja. Junger LeBron.
Okay, ich würde junger MJ gehen. Meine Begründung wäre, dass du um jungen MJ leichter Teams bauen kannst. Wenn du so guckst, die letzten, also wir bekommen es ja LeBrons ganze Karriere mit. LeBrons Teams müssen schon genau sehr penibel gepickt sein und jeder einzelne Spieler muss funktionieren. Und bei junger MJ oder so Spielern wie Kyrie oder Kevin Durant, bei denen ist alles egal. Die können mit jedem Personalgefühl spielen und die zum Erfolg führen, weil sie eben durch dieses Scoring und junger MJ hat ja auch eine kranke Defense, weil sie da einfach darüber kommen und aber du kannst auch, also LeBron ist halt die viel krassere Allzweckwaffe. Deswegen
ist es so schwer zu
beantworten. Es ist super schwierig, ja.
Ja. War das der letzte?
Okay. Das war die letzte Frage, das war Supporter-Frage von Tim.
Okay. Ja, Tim, vielen, vielen Dank. Und jetzt ich hoffe, ihr habt ein paar Minuten mitgebracht, weil jetzt kommen wir nämlich zu den Danksagungen an die Patronen. Es freut uns natürlich zu den Playoffs, dass so viele neue mit dazukommen und deswegen wollen wir uns da auch immer die Zeit nehmen. Björn fängt an, ein paar Supporter vorzulesen und ich mach dann die zweite Runde.
Ich muss den von letzter Woche nochmal vorlesen, weil er witzig ist. Curry deep in my girlfriend and Ant-Man Steffi AP, Görke Marco Sam Beluga-Wahl. Philipp Lakers sind 7. Ah, das ist schlecht gealtert, Bro. Noah, Felix, Larry, OJ Ketchup, Nickelback, Goku auf Massephase, auch geil. Lorenz, Stoney, Jamal Murray, bitte mach das nie wieder. Ja, das gilt jetzt sogar doppelt.
Ich wusste, dass der letzte Name, das ist Jamal Murray, mach das bitte nie wieder. Und der ist heute gerade ganz, ganz bitter, den vorzulesen. Dann machen wir weiter mit dem Danke an Luca, an den Falk, an den A Cappella, with Cappella, Dante, die Steven Björn, no? Okay.
Yes. Ja, das ist mein alter Ego.
Ja, okay. Dann LeBrons geile Eier, I don't know. Ei, was die, dann der Denso, der No-Heat, der Lakers in 8. Jaden McDaniels besser als KD. Bobby Kobe can't see the difference.
So.
Ja. Nadja S.A. Roh, Timo, Daddy Embiid, Lotte, Tim, Slam, Luca, Basti, Clank Thompson, LeBrick James, Magnus, Luca, Emerald, Pascal würde Max nie blockieren.
Okay. Alter, Leute, was geht hier ab?
Method Man, Felix, seid Kawhi dabei. Alter, Leute, stark. Was ist los mit euch? Paul, Janis, Daniel, Marc, Finn, Luke, Rio, Lukas, GC, Züri, okay. Tim, Janis, Attempta Free Throw, okay. Ja. Louis, Mr. Hansen, Zach Town, Mitchell, MVP, Wilma, Christopher, Yoshi, Dennis, Manuel, Tristan, Paulo. Vielen, Leute. Vielen Dank. Das ist einfach gerade eben Wahnsinn. Wir wissen natürlich auch zu den Playoffs, dass die Leute dann auch ganz, ganz viel Motivation haben zu sagen, hey Jungs, wenn ihr dann am Wochenende die Spiele besprecht, dann sind wir da natürlich auch, wollen wir das natürlich wissen. Deswegen jeder, der Lust hat, uns dazu supporten. Patreon.com/das5. Viertel, die kleinste Stufe sind $3. Ihr kriegt am Wochenende immer eine große Folge von uns for free. For free, sag ich schon. Da kriegt ihr eben nicht for free. Ja. Sondern ihr kriegt die dann noch zusätzlich oben drauf und den am Mittwoch, den Mittwochspot bekommt ihr immer. Am Dienstag findet ihr auch immer unten in den Shownotes und wir freuen uns über jeden, der da als Supporter mit dabei ist. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz sortieren, welche Serien wir schon besprochen haben. Lakers ist durch. Suns eigentlich auch, oder? Das war so ein bisschen Off-Season-Thema. Philly ist durch. Vielleicht ein Thema, was wir relativ schnell abhaken können, weil ich glaube, da gibt es jetzt gerade auch nicht mehr viel allzu große Hoffnung. Die Bucks ohne Giannis, ohne Dame, Bobby wurde ejected. Ist die Serie auch durch? Ja, oder? 3-1.
Das Ding ist sowas von over und ich bin so happy, weil ich absolut nicht sehen will, wie jetzt Dame oder Giannis zurückgerusht werden mit Verletzungen in so eine Playoff-Serie. Vergiss es einfach. Lasst es abschreiben. Wir haben es dieses Jahr nicht. Pacers gehen weiter. Hoffentlich gewinnen die heute Nacht und dann ist das Thema auch durch. Und dann gucken wir mal, ob die Bucks vielleicht auch nochmal was Großes machen, weil so kann es mit dem Team auch nicht weitergehen. Middleton wahnsinnig alt, Brook Lopez wahnsinnig alt, Pat Beverly alt. Also das Team hat auch viele alte Spieler. Dame ist ja auch schon über 30. Ja. Und das ist halt noch voll in seiner Prime. Möglicherweise fordert Giannis sogar einen Trade. Who knows? Es ist aber alles möglich. Also ich würde das wirklich nicht ausschließen bei Giannis. Der war letztes Jahr schon so weit, habe ich neulich erzählt. Und dann kam das ganze Dame-Thema und dann damit haben sie ihn so ruhig gestellt quasi. Aber jetzt ist das halt null aufgegangen. Und wenn du ihm jetzt im Sommer keinen ordentlichen Plan hinlegst, wo du sagst, so guck mal, wir holen den und den und den, um dich und Dame zu bauen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, ey, das macht keinen Sinn für mich. Ruf mal in New York an.
Mhm. Ich würde ihm dann, glaube ich, entgegenwerfen. Das wäre cool, wenn du überhaupt, aber das kannst du natürlich nicht bringen. Wäre cool, wenn du mal wieder fit wärst zu den Playoffs, weil übrigens die letzten beiden Jahre warst du nicht am Start so.
Ja, aber du weißt auch, dass das bei einem Superstar scheißegal ist, weil frag mal Kevin Durant. Also du kannst echt mal überlegen, wann hat KD das letzte Mal eine Playoff-Serie dominiert?
Mhm. Ja,
das ist damals gegen die Bucks gewesen, 2021. Und ja, seitdem ist KD, und seitdem ist KD nicht mehr diese Art von Spieler, fordert trotzdem links und rechts Trades, wie er will. Und alle geben ihm weiter in die Kohle. Also, ich glaube, dieses Thema ist egal.
Vielleicht sagt ja auch KD, my next chapter, Milwaukee.
Oh Gott, Alter.
Ja, weiß ich nicht, Paket aus Dame und Brook Lopez zu den Phoenix Suns.
Ich würde es feiern, wenn es irgendwann mal einen NBA-Owner gibt, der einfach sagt, ey, mir ist das alles so egal, was die Superstars denken. Am Ende sind wir quasi die Owner der Teams und wir können entscheiden und dann traden sie einfach so jemand wie Durant oder so, traden sie einfach nach Detroit.
Ja.
Sagen einfach, ist halt jetzt dein Zuhause. Spiel oder bleib zu Hause.
Oh mein Gott, echt. Ja, okay, machen wir die Serie zu. Irgendwie ein bisschen schade und traurig. Wahrscheinlich auch echt die Serie, die mich mit am wenigsten abholt. Aber auch aufgrund dieser ganzen Sorgen, ja, war dann auch klar, dass die Bucks dann den Pacers nicht standhalten können, die übrigens in diesem Spiel, glaube ich, 45% from downtown getroffen haben. 22 Dreier waren es, glaube ich.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, also lass ruhig auch drüber reden, dass die Pacers das schon gut spielen für ein Team, was noch nie in den Playoffs stand. Miles Turner hatte sehr, sehr starke Spiele. Halliburton hatte schon gute Games dabei. Und ich muss sie jetzt nicht unbedingt in der zweiten Runde haben, dieses Pacers-Team, sage ich auch ehrlich. Eigentlich sind sie noch nicht so weit, aber das passiert halt jetzt durch das Matchup, aber ja, mein Gott, also sie treffen dann auf New York höchstwahrscheinlich, ne? Und ich schätze mal, das ist dann für New York auch wahrscheinlich eher wieder eine leichte Serie, weil ich glaube nicht, dass die Pacers denen gewachsen sind.
Ja, ich glaube, die Knicks haben einfach ganz gutes Personal, um das zu verteidigen. Und das ist ja wirklich, du musst den Pacers halt irgendwie versuchen, ihre Offense wegzunehmen. Das kann Milwaukee halt gerade eben überhaupt nicht. Weil ehrlich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für die ganzen Personalsorgen und ein Bobby, der nach 7 Minuten ejected wird, machen die noch 113 Punkte. Das ist fast schon eine Masterclass.
Ey, Chris Middleton und Brooke Lopez haben sich krass gegen diese Niederlage gestellt. Muss man echt mal loben. Ja, haben die gut gemacht.
Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach gleich im Osten. Es ist Celtics gegen Heat. Können wir, glaube ich, auch relativ kurz und knackig machen. Die Celtics haben sich nach der Niederlage in Game 2 gedacht, okay, selbst wenn es bei uns offensiv jetzt nicht so gut läuft, wir lassen euch einfach jede Hälfte nur noch 40 Punkte machen. Ich glaube, heute Nacht waren es auch bloß 36 Punkte, wenn ich mich nicht täusche.
36 in der ersten Halbzeit, ja.
Naja, genau. Aber ich muss trotz allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Boston wiegt irgendwie noch nicht so, vielleicht passen sie sich auch dem Gegner an, wo die Heat-Fans jetzt wahrscheinlich gemein sagen, Max, Alter, was laberst du? Aber irgendwie so offensiv
auf dein eigenes Team.
Ja, guck auf dein eigenes Trash-Team. so ganz überzeugend ist es noch nicht offensiv, oder? So defensiv merkt man die Celtics, okay, aber du spielst halt gerade auch gegen die Heat ohne Jimmy Butler. Man führt 3-1. Also die Celtics wirken jetzt nicht so wie, keine Ahnung, ist ja auch irgendwie eine komische Serie, oder?
Ist es auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, die Celtics hatten heute nach Glück, dass einfach aus dem Nichts Derek White 38 Punkte gemacht hat, inklusive zwei unglaublicher Poster-Dunks. Einer über Bam Adebayo, einfach so aus dem Nichts, aus dem Stand mit zwei Händen über Bam. Also es war komplett absurd, auch was der für Dreier getroffen hat. Ja. Aber ich denke mir halt so, ja, ey, hätte Derek White nicht aufgedreht, dann hätten irgendwann die beiden Jays übernommen. Also die Offensive der Celtics ist halt schon krass überlegen, den Heat. Ja, die Serie ist für mich auch durch, ist nicht wirklich interessant, weil halt Jimmy und Rozier fehlen. Mit den beiden würde ich immer einschalten, dann fände ich es schon spannend, weil die Celtics sind mental nicht so stark. Das haben sie jetzt jahrelang bewiesen. Sie haben nicht diese Fuck you Attitude. Sie haben nicht diese Mentalität, wo sie sagen, wir zerstören jetzt den Gegner. Das habe ich auch dauernd gepredigt in der Serie. Du müsstest dieses Heat-Team eigentlich sweepen, einfach nur für den Flex. Einfach die letzten ganzen Jahre, wo du immer Playoff-Battles mit denen hattest. Jetzt steig mal richtig auf ihren Nacken. Einfach, weil sie gerade am Boden sind. Das ist einfach aus einer sportlichen Dominanzsicht musst du das machen. Und was machen sie? Sie verlieren fucking Game 2 zu Hause gegen Heat-Team und verteidigen den Dreier nicht, obwohl die über 20 Dreier treffen und verteidigen das einfach nicht. Und das sind so Sachen, die mich bei den Celtics unglaublich stören. Vielleicht kriegen sie die Kurve noch, vielleicht sehen sie die Heat einfach wirklich nicht als Gegner und haben sich deswegen bisher nicht sonderlich angestrengt. Aber ja, in der nächsten Runde, auf wen treffen sie da?
Auf Cavs Magic oder Magic. Cavs. Okay. Gute Überleitung.
Ja, genau. Also muss man mal gucken, wobei ich jetzt auch, wenn ich die Celtics bin, habe ich vor den beiden Teams auch keine Angst. Vielleicht ein bisschen vor der Magic's Defense. Mhm. Ich finde die Magic Defense schon eklig gegen die Celtics, aber auch da, ey, du bist Boston. Also
du kannst
die mal
gegen die Magic rausfliegen, was glaubst du, was da los ist?
Ey. Können die mal aufwachen? Das ist alleine, dass wir darüber jetzt nachdenken.
Ja, also hier steht es 3-1. Ich denke auch, die Celtics haben bewiesen, dass sie da jetzt das Ganze doch ein Ticken ernster nehmen. Und ernst wird das auf jeden Fall auch zwischen den Cavs und den Magic. Die ersten beiden Spiele, da dachtest du, okay, Orlando, ihr seid noch überhaupt nicht bereit. Ja. Und dann plötzlich kommt der Turnaround. Man sieht offensiv viel, viel besser aus. Man findet Lösungen, die Zone auszuhebeln. Paolo Banchero mit einem wahnsinnig guten Spiel in Game 3 und dann in Game 4. Franz! Francinho, yes, was geht's? Ja, man hat komplett abgerissen. Wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, das beste Spiel eines Deutschen in den NBA-Playoffs seit Dirk Nowitzki. Also das war wirklich eine Masterclass, wobei schon, also auch bei den Quoten, die er erzielt hat, gut, dass ich es jetzt natürlich gerade eben nicht offen habe. Ich glaube, 34 Punkte hat er gemacht, oder?
33 oder 34, ja.
Warte, ich rufe es uns nochmal, weil ich will schon bei Franz, will ich das einmal ganz kurz genau haben, damit die Leute das auf dem Schirm, jetzt habe ich es. 34 ja. Punkte, 13 Rebounds hat er geholt, 13 von 17 aus dem Feld, 2 von 3 from downtown, 4 Assists gespielt und kein einziger Turnover. Und mit Franz auf dem Feld standen die Magic bei einem Plus-Minus von Plus 32, was so, eine ordentliche Ansage ist. So, ja. Frage an dich. Wer ist jetzt dein Favorit? Ich muss sagen, die Magic funktionieren halt defensiv gerade eben auch unglaublich gut. Sie haben ja diese Power-Defense, jetzt offensiv fallen die Würfe von draußen. Man findet bessere Lösungen gegen die Zonenverteidigung der Cavs. Jetzt spielen die Cavs wieder Game 5 zu Hause. Sagst du, die Cavs haben nochmal den Schalter, um wieder umzulegen und auch zu antworten? Oder glaubst du jetzt gerade eben mehr an die Magic?
Ich glaube jetzt gerade mehr an die Magic. Ich hoffe, dass die ersten beiden Spiele so ein bisschen Eingewöhnungsphase waren und holy shit, wir sind in den Playoffs. Jetzt waren sie zu Hause, haben sich ihre Energie getankt. Die Cavs sahen wirklich schwach aus gegen diese Defense von den Magic, aber halt auch nur in Orlando und in Cleveland hat sie es nicht wirklich gestört. Es ist eine interessante Serie. Bisher haben beide Home-Teams beides gewonnen. Es kann in beide Richtungen gehen, aber meine Sympathie ist auf jeden Fall bei den Magic und meine Tendenz geht auch in Richtung Magic. Ich glaube, die haben sich jetzt einfach gefangen und ich glaube, die können auch noch besser spielen offensiv und die Defense ist halt einfach eine Bank. Deswegen, ich gehe mit den Magic.
Also ich habe ja auf die Cavs gepickt und glaubt mir, in keiner Serie würde ich mich so sehr freuen, wenn ich falsch liegen würde. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Game 5 entscheidend sein könnte für diese Serie. Ich glaube, wenn die Cavs es jetzt gewinnen, dann haben die Cavs halt zweimal die Möglichkeit, die Serie zuzumachen. Da traue ich ihnen dann schon zu, dass sie das auch schaffen. Wenn die Magic jetzt vielleicht im fünften Spiel auswärts die Leistung bestätigen können und klauen dieses Spiel, dann glaube ich, können die Magic es wirklich schaffen. Was man halt auch macht, man nimmt Donovan Mitchell gerade eben komplett raus. Der hat im dritten und im vierten Spiel überhaupt nicht gut ausgesehen. Jonathan Isaac spielt einfach wieder diese unglaubliche Defense. Es ist gerade auch nicht gut gecoacht von den Cavs. Also
Bickerstaff-Kritik. Ja, muss Bickerstaff auch fliegen?
Ja, Bickerstaff muss fliegen im Sommer. Also egal, wie die Serie ausgeht, ist meine persönliche Meinung. Aber das ist dann schon wieder ein Off-Season-Thema. Ich weiß es nicht, man. Beide haben jetzt in ihrem Heimspiel gut ausgesehen, aber die Magic haben einfach, finde ich, irgendwie eigentlich das geilere Personal. Wenn die halt den Dreier weiterhin, die Frage ist, treffen sie halt den Dreier weiterhin so, gell? Das ist halt dann auch wieder das Thema. Zu Hause hast du ihn jetzt getroffen, auswärts überhaupt nicht in den ersten beiden Spielen. Ey, ich drücke einfach die Magic die Daumen, fertig, ohne jetzt noch hier irgendwie ein Outcome zu predicten. Ich glaube, in den beiden Spielen sah man einfach extrem gut aus. Du brauchst halt auf jeden Fall Franz oder Paolo Banchero immer mit jeweils 30 Punkten oder mehr, weil der Rest gibt dir so ein bisschen Support, aber damit du es offensiv packst, ja. Könnte eine Serie sein, die über 7 Spiele geht. Ich drücke auf jeden Fall den Magic die Daumen, weil ich glaube ich auch die Magic lieber in Runde 2 hätte gegen die Celtics. Da bin ich auch bei dir. Würde ich mir einfach lieber anschauen. Aha.
Ja, voll, genau. Ich würde es mir auch einfach lieber angucken.
Okay, dann sind wir durch mit dem Osten. Nuggets haben wir, Timberwolves haben wir. Wollen wir jetzt erst OKC machen oder wollen wir Clippers?
ja doch, komm, wir machen schnell OKC, dann ist es auch durch. Wir müssen drüber reden. OKC gegen Pelicans. Ich war super enttäuscht von den Pelicans, ehrlich gesagt. Vor allem von Brandon Ingram. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass der weg sein wird im Sommer. Und da bin ich mittlerweile 100% von überzeugt. Der hat 8 Punkte, glaube ich, gemacht oder 10 in dem Elimination Game.
Ja, 2 von 14 aus dem Feld.
Ja, Katastrophe. Pels kann man natürlich nicht ganz wirklich analysieren, weil sie halt Zion nicht hatten. Das ist schade. Aber mit Zion wären die auf jeden Fall ein super starkes Team. Wir haben ja alle dauernd gelobt. Trey Murphy, hier, wie heißt er? Mein Boy, Herb Jones.
Herb Jones,
Ich finde, Valanciunas hat gut gespielt. Also, das ist wirklich ein geiles Team, aber ihnen hat halt einfach Zion gefehlt. Und zu OKC, einfach jung, abgezockt. Top Defense, Top Offense. Ich will sie halt mal jetzt gegen einen starken Gegner sehen. Also ich fand einfach, dass die Pelicans ihnen nicht gewachsen waren. Ja. Warten wir jetzt mal ab, was geht. Auf wen treffen die? Mavs Clippers, ne?
Genau, richtig.
Ja,
das wird dann auf jeden Fall ein anderer Gegner werden als die Pelicans.
Wird ein ganz anderes Kaliber, aber das wird auch geil. Also das wird überragender Basketball, glaube ich.
Also du hast jetzt gerade schon viel zu den Pelicans gesagt, dann sage ich kurz was zu OKC. Ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass die Jungs sich gegenseitig auffangen können. Also auch wenn mal jetzt SGA keine 30-plus Punkte macht, dann kommt am Ende ein Josh Giddey und denkt plötzlich erst der Sharpshooter vor dem Herrn. Er trifft innerhalb von drei Minuten drei Dreier und du denkst dir gerade eben nur so, sorry, was passiert hier gerade? Also Jalen Williams hat unglaublich wichtige Würfe getroffen und ich glaube, das ist auch zusammenfassend die Geschichte dieser Serie. Die Starting Five der Thunder hat die der Pelicans einfach in jedem Spiel outscored und das erzählt, glaube ich, schon einfach alles. Klar, mit Zion wäre es sicherlich eine spannendere Serie gewesen. Ich glaube, OKC hätte das trotz allem auch gewinnen können, weil sie einfach einen verdammt guten Mix haben. Sie haben halt auch eine gewisse Tiefe in ihrem Kader. Die sind alle komplett fit und ausgeruht. Und ich glaube, für sie war das jetzt auch die perfekte Serie, um reinzukommen in die NBA Playoffs. Für viele die ersten Playoffs überhaupt.
Auf jeden Fall.
Und dann triffst du auf die Pelicans, die so ein bisschen gegen... Das Spiel heute Nacht war ja trotz allem irgendwie ganz... ganz nice, weil es gab irgendwie gefühlt 20 Führungswechsel, bis dann
also
die
super knapp.
Genau, Thunder dann irgendwann davongezogen sind. Aber ja, machen wir es zu 4-0 und trotz allem OKC gegen Mavs oder Clippers, das wird dann schon nochmal, aber hey, es ist, je nachdem, wie viel Energie die beiden sich jetzt auch noch rauben, Clippers und Mavs, die haben jetzt erstmal ein paar Tage Pause. Das wird auf jeden Fall, dann hat OKC erstmal den Heimvorteil, die ersten beiden Spiele. Wäre schon Wahnsinn. Also Conference Finals wäre irre, für das junge Team dann schon so weit zu gehen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, wer der Gegner ist. Und dann kommen wir auch zur letzten Serie, die Mavs und die Clippers. Wieder Sonntagabend, wieder 21.30 Uhr. Wieder freuen wir uns den ganzen Tag drauf. Und was sehen wir? Ein erstes Viertel mit einem unglaublichen Clippers-Team, die einfach rauskommen und die Mavs aus der Halle ballern. Ich weiß mal, das gerade eben nochmal. Oder hast es du eventuell gerade eben schon offen?
Die Halbzeit-Stats? Nee, die habe ich nicht.
39-16 im ersten Viertel. Also Paul George und James Harden haben wirklich alles getroffen.
Ja.
Und dann kam das Mega-Comeback. Hast du noch an das Comeback geglaubt? Weil es war ja eine Kopie vom ersten Spiel.
Ja, habe ich aber total. Ich schwör's dir, weil ich habe die ganze Zeit, manchmal hat man das ja, dass man ein Spiel guckt und man sieht eine totale Zerstörung und man denkt die ganze Zeit, ja, aber das halten die nicht. Das halten die niemals vom Shooting. Und genau so war es dann auch. Das war mir klar, dass Paul George nicht nochmal 26 oder 28 Punkte in der Halbzeit macht und irgendwie 8 von 10 Dreiern trifft, sondern dass das ein bisschen abkühlt. Und ich habe auch dran geglaubt, dass die Mavs kommen und vor allem als Kyrie dann so kurz vor der Halbzeit angefangen hat, so ein bisschen zu pushen und irgendwie 10 Punkte in Folge gemacht hat, da habe ich gesagt, ja, safe. Und ich habe das dann auch repostet. Es hat am Ende nicht ganz gereicht. Es war mit die geilste zweite Halbzeit, die wir bisher hatten in diesen Playoffs. Dieses Shootout zwischen Kyrie und Harden, die ehemaligen Teammates bei Brooklyn, die auseinandergegangen sind im Schlechten und jetzt hier in der Playoff-Serie im Westen wieder aufeinandertreffen. Voll die geile Storyline auch. Und das war einfach überragend. Und jetzt will ich vor allem von dir einen Rant hören, weil ich bin mir sehr sicher, nachdem sogar ich das gemerkt habe und sogar ich mir dachte, was zum Hölle macht gerade Jason Kidd da mit seiner Defense und warum ist kein Big Man auf dem Feld? Was hast du dir gedacht, während dieses Spiel lief? Bist du ausgerastet? Hattest du schon dein nächstes Jason Kidd-Skript geschrieben? Was ging dir durch den Kopf?
Weißt du, was das Schlimme war? Dass ich vor dem Spiel Jason Kidd im Stream gelobt habe. Hab gesagt, hey, es sieht gerade eben echt gar nicht schlecht aus. Hab gesagt, er gibt Tim Hardaway Jr. keine Minuten oder wenige Minuten. Dann die Frontcourt-Rotation sieht gut aus. Und dann gehen wir rein in das Spiel. Und dann in der zweiten Hälfte muss man einfach sagen, hat er ihnen halt defensiv komplett den falschen Gameplan mitgegeben. Also gegen den Deutschen.
So dumm, ey.
Also erstmal, wir wollen nochmal festhalten, die Mavs haben 31 Punkte aufgeholt und gehen wirklich in Führung. So,
ich führe
mit einem Punkt. Dann kommt ein Wahnsinns...
Danke, Kyrie.
Ja, also das war wahrscheinlich mit das beste Playoff-Spiel, was ich von ihm gesehen habe. Also er hat komplett übernommen. Wir müssen auch gleich noch ganz kurz über die Aussage von Luca sprechen, der nach dem Spiel gesagt hat, ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ich ihn im Stich gelassen hätte.
Weil
Luca hatte ja jetzt nicht so, auch wenn er wieder ein Triple-Double hatte, wer das Spiel gesehen hat, weiß, es war kein krasses Doncic-Game. Auf jeden Fall macht Paul George dann diesen unfassbaren Dreier, bringt sie wieder in Führung und dann kriegst du dreimal, ich glaube, es war dreimal hintereinander die gleiche Possession. PJ Washington verteidigt James Harden von der Birne, lässt ihn dreimal vorbeiziehen. Es gibt dreimal den Floater und es gibt dreimal die Punkte. Und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Maxi Kleber nur auf dem Feld. Maxi, PJ Washington, Derrick Jones Jr., Luka Doncic und Irving, die waren gemeinsam auf dem Feld.
Small
ball. Und ich glaube, ich habe schon 5 Minuten vorher gesagt, Freunde, wisst ihr, seit welchem Zeitpunkt das Spiel gekippt ist, seit der Derek Lively runtergenommen hat?
Yep.
So, bitte pack wieder Derek Lively drauf. Björn hat es gerade eben schon angesprochen, er hat es nicht gemacht. Ja, und dann verstehe ich aber auch nicht, Frage an dich, verstehst du, warum PJ Washington dreimal Harden so eng verteidigt? Ich verstehe es einfach nicht. Warum lässt er ihn da?
Ich weiß nicht, ob wir müssen uns vielleicht nochmal angucken, weil ich habe auch im Kopf, dass Harden ein paar Mal auf Luca geswitcht war und an dem vorbeigelaufen ist. Also das war schon auch so, dass er ein paar Mal Luca bei seinem Drive zum Korb geschlagen hat. Pass das habe ich gerade noch im Kopf. Mach's gerne nochmal auf.
Ich suche mir jetzt ganz kurz diese Harden-Buckets raus.
Ja, das hat Harden ja das ganze Spiel gemacht, Mismatch-Hunting betrieben, immer wieder Luca gejagt und ist dann an ihm vorbeigezogen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob das so viel gegen Washington wirklich war.
Ich will nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Also ja. Ich schau mal kurz drauf. Also hier auf jeden Fall PJ Washington, er geht vorbei, Floater, Buckets, ja. Er steht wieder gegen PJ Washington, geht vorbei, Buckets. Ja, es war jede Possession, war gegen. Es war jede Possession, okay. Muss ich Luca in Schutz nehmen? Luca war da nicht dabei.
Aber ich erinnere mich, dass ich in meiner Reaction sogar gesagt habe: So, guck mal, was macht Luca da von der Defense? James Harden geht einfach an ihm vorbei. Also, ich glaube, wir haben beide recht, aber wir müssten jetzt echt nochmal alles durchgehen. Ist jetzt auch egal. Also, um das kurz zu machen.
Weißt du warum? Du hast recht, bei 100-100 gibt es eine Possession, da steht er gegen Luca, 4 Minuten vor Ende. Da geht er auch einmal vorbei. Also wir haben beide recht, ja.
So, gut. Haben wir uns noch gegenseitig den Arsch gerettet.
Wir haben beide recht.
auch geil, Titel. Ja. Das war eine riesen Fehlentscheidung von Kit. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil er hat Maxi quasi auf dem Feld und sagt, ja, das brauchen wir für unser Spacing, damit wir ultimativ 5-out spielen können. Ja, und das zahlt sich dann insofern halt null aus, weil Maxi trifft in der ganzen Crunch-Time einen Dreier, während sie hinten halt 5 dieser Floater kassieren, die nicht gekommen wären, wenn Derek Lively auf dem Feld gestanden hätte.
Ja. Sehe ich auch so. Also, und selbst wenn du sagst, du lässt Maxi drauf, dann nimm von mir aus Derrick Jones Jr. runter. Aber.
Oder Washington, einen von beiden, weil die gleichen sich ja ziemlich aus. Aber ich hätte wahrscheinlich auch lieber Washington auf dem Feld, bin ich schon bei dir. Und noch ganz kurz, aber wir müssen schon drüber reden. Also, zum einen Props an die Clippers. Sie haben das halt dann einfach richtig gut ausgenutzt. Auch James Harden, sicherlich eins seiner besseren Playoff-Spiele die letzten Jahre. Auch da. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest zuletzt in deinen Kommentaren irgendwie. Egal, was man sagt, über welchen Spieler oder Playoff-Serien, Leute haben immer so dieses so, ja, aber du hast das und das nicht erwähnt. Das stimmt an sich aber gar nicht. Ich habe zum Beispiel bei James Harden hatte ich gesagt, ey, das ist eins seiner, wie jetzt gerade auch, ist eins seiner besseren Playoff-Spiele oder ey, das war mit das beste Playoff-Spiel, was ich von Harden gesehen habe. Ich weiß, er hatte auch gute bei den Sixers, aber die waren nicht so konstant. Irgendwie so habe ich es gesagt. Und dann hat das jemand rauszitiert quasi in den Kommentaren und meinte so, ey, du weißt nicht, wovon du redest. Harden hatte letztes Jahr bei den Sixers gute Playoff-Spiele. Wo ich mir denke, nein, das habe ich doch gesagt. Oder ich hatte das auch viel, ich habe immer gesagt, Luca ist nicht in der Serie angekommen. Das hast du auch gesagt vorhin. Du hast gesagt, Luca hat ein Triple-Double und es war kein gutes Luca-Spiel. Und es stimmt einfach, es können ja beide Sachen stimmen. Der kann trotzdem, weil er einfach Luca ist, kann er trotzdem ja gute Zahlen auflegen. Trotzdem kann ich auf jeden Fall sagen, jemand ist noch nicht in der Serie angekommen, wenn er unter 40% aus dem Feld trifft und irgendwie 20 von der Dreierlinie oder was auch immer Luca gerade schießt, der hat ja überhaupt nicht bisher seinen Touch gefunden in der Serie.
Ja, das ist in den Playoffs, ich versuche das auch gerade eben so ein bisschen auszublenden und nicht auf jeden Kommentar einzugehen, weil in den Playoffs sind alle irgendwie immer etwas aggressiver unterwegs, ist mir aufgefallen.
Ja, so gereizt irgendwie, die Leute denken, du kommst richtig, aber vielleicht sind das auch, ja, weiß ich nicht, aber ja, du hast recht, so ist ein bisschen aggressiver alles, bisschen gereizter. Und Leute, wir meinen es nie böse, das müsst ihr irgendwie verstehen. Wir meinen es nie böse, vielleicht wenn wir über die ganze Saison was gucken und schon irgendwie ein Muster uns aufgefallen ist, vielleicht sind wir dann manchmal ein bisschen eingefahren in unserer Meinung, das sehe ich schon ein. Aber trotzdem, man muss auch zuhören, trotzdem, was wir im ganzen Satz sagen. Ich hatte auch eine Situation, da habe ich irgendwas, genau, da war irgendwas, das Spiel nach Spiel 2 zwischen Knicks und Philly, wo diese ganzen Dinger waren mit, wurde Maxi gefoult, wurde er nicht gefoult, wurde ein Timeout genommen, wurde, ne? Und da im nächsten Spiel, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe, auf jeden Fall meinte einer dann in den Kommentaren so, ja, aber das ist, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie so, ja, das ist Bullshit. Und im letzten Video hast du auch das Foul von Brunson an Maxi gar nicht thematisiert. Alter, dann gehe ich zurück in mein Video, guck mir die Szene, guck mir wirklich die Szene an. Ich schwör's dir, das Erste, was ich sag, als die Szene passiert, sage ich, hier ist ein Foul von Brunson, das haben die Schiris nicht gepfiffen, das hätten sie pfeifen müssen. Das ist das Erste, was ich sage. Und er sagt, nee, hast du nicht gesagt. Und das ist echt krass, aber interessant, dass dir das auch begegnet und cool, dass du auch sagst, so ja, okay, du versuchst gerade auch so ein bisschen dann lockerer zu sehen. Und das ist bei mir auch immer so. Immer wenn ich das merke, irgendwann komme ich dann runter und denke mir, ja, okay, am Ende des Tages ist alles nicht so schlimm. Meistens, wenn du zurückschreibst den Leuten, vor allem auch bei DMs, dann bekommst du ja eigentlich immer positiv zurück, so ey, ja, ist alles in Ordnung oder ey, ja, ich habe es vielleicht jetzt auch nochmal mir angeguckt. Aber so diese erste Kommentar oder diese erste DM ist in den Playoffs echt ein bisschen aggressiver, da hast du schon recht.
Das ist wirklich so, ja. Jetzt auch Magic Cavs, da habe ich ja nach dem 2-0 gesagt, oh, das könnte bitter ausgehen. Ja. Dann habe ich auch eine Nachricht bekommen, weil dein Take ist ja schlecht gealtert. Dann ich so, wo ist mein Take? Was hat er gesagt? Dein Tipp ist ja schlecht gealtert. Du hast doch 4-0 getippt, oder? Dann ich so, nein. Schau mein Playoff-Bracket an. Ich habe 4-2 für die Cavs getippt und habe dann quasi gesagt, es sieht gerade eben nicht so gut aus. Es könnte bitterböse enden mit einem 4-0 oder 4-1. So. Ja. Aber es steht 2-2. Mein Pick 4-2 ist halt immer noch komplett im Rennen. So, das ist die. Ich glaube, die Leute haben halt auch gerade, die hören so viel, da nehmen sie was von dir auf und können das dann auch manchmal gar nicht selber einordnen. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen auch als Content Creator gerade eben locker sein und die Gemüter entspannen, weil wenn du da nämlich dann auch noch mit reingehst in den Kommentaren, dann explodieren nämlich alle. Also das ist. Ich krieg heute noch Nachrichten für mein Video Clippers in 4. Weil die Leute das Video nicht angeschaut haben und nach dem ersten Spiel habe ich halt gesagt, Leute, übertreibt mal nicht. Bloß weil die Mavs jetzt eine Halbzeit nicht gut aussahen, dann habe ich halt provokativ Clippers in 4. Krieg heute noch Nachrichten, ne? Schreiben mir die Leute, ja, Max, wo Clippers in 4? Ich so, Digga, das war gar nicht mein Pick. Hast du das Video gesehen?
Aber das stimmt. Ja, man muss da selber ein bisschen lockerer sein. Das ist einfach für uns auch immer, ihr müsst verstehen, wir sind ja auch einfach nur ganz normale Typen. Und wenn wir quasi die ganze Saison über eine bestimmte, ich sag mal, Geräuschkulisse sozusagen haben in DMs und Kommentaren und dann geht's in die Playoffs und plötzlich wird alles so ein bisschen aggressiver und alles so ein bisschen herausfordernder, dann ist es auch für uns am Anfang, ich meine, wir sind jetzt auch erst in den ersten 7, 8, 9 Playoff-Tagen, deswegen, das ist vielleicht auch so zu erklären, weil ich will jetzt auch nicht, dass es so ein Ding wird, dass wir jetzt hier rumheulen wegen Kommentaren oder so, aber es ist mir einfach nur aufgefallen und abschließend, glaube ich, der wichtigste Take ist, den hast du gerade auch schon so ein bisschen versucht anzureißen, du kannst nie davon ausgehen, dass die Leute alles von dir irgendwie mitbekommen. Ja. Also es gibt ja so viele Leute, die hören den Podcast gerne, die gucken aber unsere Videos nicht. Und umgekehrt genauso. Ich habe das auch so oft, dass ich auf irgendwas angesprochen werde im Video und dann sage ich, ja, ey, ich habe das im Podcast doch aber nochmal so und so erzählt. Und dann kommt entweder gar keine Rückmeldung oder dann kommt, nee, das habe ich aber nicht gehört. Mhm. Und du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass Leute alles, was wir so raussenden, irgendwie mitbekommen. Und ja, dann muss man halt auch, wenn du so einen reißerischen Titel hast, manchmal muss man dann auch einfach damit leben, ja.
Genau, richtig. Und deswegen sage ich Timberwolves in 4.
Nein, Spaß. Nuggets können nach Hause gehen.
Nuggets sind jetzt schon
Jokic, buch schon mal deinen Flug. Das wär ein richtig reißerischer Titel. Jokic, buch schon mal deinen Flug.
Ja. Oh Mann, ey. Ja gut, dann sind wir mit allen Playoff-Serien durch. Es ist dann doch eindeutiger, finde ich, in der ersten Runde, als ich das selber auch vermutet habe. Also wir haben jetzt 3 Serien, die schon durch sind, 3 Serien, die vorentschieden sind. Und Gott sei Dank haben wir noch 2 Serien, die super spannend werden. Also vor allem Clippers, Clippers Mavs, da freue ich mich unglaublich drauf. Und natürlich auch bei dem Magic hofft man natürlich irgendwie, dass die deutschen Jungs sich durchsetzen. Ansonsten,
Wollen wir dabei, weil wir, ich glaube, wir haben noch keine Prediction jetzt abgegeben. Wie siehst du Clippers Mavs gerade? Das haben wir ja immer gesagt, ist sehr, sehr eng. Wir haben jetzt auch gar nicht drüber geredet, kein Kawhi. Weder in diesem Spiel, in Spiel 1 war kein Kawhi, da haben die Clippers gewonnen, sahen gut aus. In Spiel 4 kein Kawhi und die Clippers sahen gut aus.
Ich bleib bei meinem Pick, ich gehe davon nicht weg. Ich sag Mavs in 6. Ich glaube, die Mavs gewinnen das nächste Spiel in L.A. und machen es dann zu Hause zu. Ich gehe nicht weg von meinem Mavs in 6 Pick. Ich glaube, Luca wird antworten. Luca wird sich das zu Herzen nehmen, dass er in dem Spiel nicht so gut war.
Aber ja, ich bin mal gespannt. Bisher ist ja Terrence Mann hier der Luca-Stopper. Der wurde ja richtig gelobt. Ich weiß nicht, ob du es live gesehen hast, auch im Broadcast. Die haben extra so ein Segment gemacht, wie gut Terrence Mann Luca verteidigt. Mal gucken, ob er das hält. Aber ich bin bei dir. So ein angepisster Luca auf seine eigenen Leistungen. Ich glaube, den nervt es auch, dass die dieses Spiel nicht gewonnen haben und dass Kyrie so, also diese Aktionen von Kyrie waren ja wirklich von einem anderen Planeten, Mann. Ja. Vor allem dieser eine Layup, wo er gegen 3 Clippers-Spieler hochgeht, alle haben die Arme über ihn ausgestreckt.
Komplett
und er bekommt irgendwie den Ball dadurch. Also was ist das?
Ja.
Und wenn Luca jetzt selber in der PK sagt, ey, ich habe den Jungen im Stich gelassen, vielleicht können wir dann für Game 5 hier wirklich ein krasses Upset erwarten.
Ja. Bleibst du auch bei, ich glaube, wir haben beide Mavs in 6 getippt, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe. Ich habe auf jeden Fall die Mavs in der Serie und ich bleibe weiterhin bei den Mavs. Und Mavs in 6 gefällt mir, weil ich glaube auch, dass sie heute Nacht gewinnen und dann ist Game 6 bei ihnen zu Hause und dann sage ich, machen sie es zu.
Ja, schaut hier, Björn weiß nicht mal mehr selber, was er die letzten Wochen in seinen ganzen Videos und Podcasts, aber ich weiß es teilweise auch nicht mehr.
Also safe nicht, finde ich auch gar nicht schlimm, das zu sagen, weil wir machen so viele Predictions und jedes Mal gewichtest du Sachen anders. Teilweise gewichtest du einen Heimvorteil mehr, dann hörst du plötzlich so, ey, bei Kawhi gibt's jetzt doch Probleme mit seinem Knie, er spielt möglicherweise nicht. Ja, natürlich ändert das dann wieder im nächsten Video meine Meinung. Also das schäme ich mich gar nicht dafür, dass sich hier und da meine Picks dann ändern. Wir haben so viel, ich glaube, ich habe 3 oder 4 verschiedene Predictions gemacht auf verschiedenen Formaten. Da ist bestimmt nicht jeder Pick einheitlich.
Ja, aber ich glaube, wir haben beide Mavs in 6 gepickt. Ich kann mich an unseren Pod erinnern, dass wir uns da einig waren. Welcher Pick allerdings echt schlecht gealtert ist, die Phoenix Suns weiterzuschicken. Aber hey, what it is. Ja, Freunde, dann sind wir durch mit der... Wenn wir uns nächste Woche hören, dann ist die erste Runde auf jeden Fall durch. So viel können wir euch mit auf den Weg geben. Und umso mehr nochmal die Empfehlung, bei Patreon vorbeizuschauen. Denn die nächsten Tage, alles, was da passiert, werden wir auf jeden Fall dann im Patreon-Pod besprechen. Auch natürlich die Matchups zwischen den Clippers und den Mavs und Magic und Cavs. Ansonsten viele Fragezeichen für die Offseason. Das wird auch eine sehr, sehr spannende Offseason. Auch von den Pods her müssen wir dann mal schauen, wie wir das Ganze unterbekommen, weil Olympia ist ja auch noch am Start. Also das kommt ja auch noch mit dazu.
Ist noch am Start. Es gibt Vorbereitungsspiele, wo wir sind. Genau, ja, Sommerpause, also Free Agency wird crazy. Draft wird nicht so crazy, aber mal gucken.
Ja, genau. Also da. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Playoffs und dann gibt es nächste Woche natürlich nochmal eine Analyse für die zweite Runde, wenn wir halt auch die ganzen Matchups wissen, auch wenn sich das Ganze jetzt schon so ein klein wenig abzeichnet. Aber ja. Okay, dann sind wir für heute durch, oder? Hast du noch irgendwas?
Nee, wir sind durch.
Okay, dann...
Nur Liebe an alle, die kommentieren und DMs schicken und interagieren mit unseren Sachen. Das ist echt manchmal, wie gesagt, auch für uns einfach so ein Thema, wo wir selber mit irgendwas konfrontiert sind und dann uns selber so fragen, so, hä, was geht jetzt hier gerade ab? Und das verarbeiten wir dann, weil wir rufen uns ja nicht gegenseitig an, so, ey, hast du heute auch einen Kommentar bekommen? Sondern das passiert dann halt mal im Podcast, dass wir uns darüber austauschen. Aber bei 99,9% ist sowieso immer Liebe und coole Meinung, cooler Meinungsaustausch. Deswegen wirklich nur Liebe an alle Hörer und Zuschauer überall. Und hier und da müssen wir halt mal über was reden und dann ist auch wieder alles gut.
Genau. Also von dem her, Liebe an alle, Liebe für alle Podcast-Hörer und natürlich an alle, die uns auch bei anderen Plattformen supporten. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Patronen, wir uns wieder am Wochenende und ansonsten nächste Woche mit der Analyse zur zweiten Runde. Das war's von uns. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.